Ja, eine wunderschöne gute Morgen. Es freut mich sehr, mit euch, bei euch zu sein. Und gemeinsam wollen wir ja über ein nicht so einfaches Thema reden. Und da wir ja im Rahmen der Gottesdienst sind mit Abendmahl, werdet ihr heute Morgen der Kurzversion der eigentliche Vortrag bekommen. Ich habe es gestern Abend schon gepredigt und da ging es ein wenig länger. Da ging es 1 Stunde und nochmal 20 Minuten. Das wird heute nicht der Fall sein. Und dennoch wollen wir kurz dieses Ereignis rund um Hesekiel 38, 39 einordnen, verstehen. Es geht ja nicht nur um dies, was da steht, sondern es geht um eine endzeitliche Entwicklung. Um eine endzeitliche Entwicklung, wo wir dann Hesekiel 38 und 39 einordnen müssen. Ich möchte aber vorher nochmal ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für diese heutige Morgen. Danke, dass wir bewusst vor dir kommen dürfen. Gemeinsam in dein Wort hineinschauen, es zu forschen, Herr, aber in all dem sind wir abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, unser Herz, sodass wir die Wunder aus deinem Wort sehen und verstehen. Gib auch mir Weisheit und Vollmacht bei der Verkündigung. Amen. Ja, Hesekiel 38, 39 möchten wir gerne im Gesamtkontext der endzeitlichen Entwicklung sehen. Und wir müssen sehen, wenn es um die Endzeit geht, da haben wir verschiedene Phasen, da haben wir verschiedene Themen, die ineinander hineinkommen. Als eine wichtige Voraussetzung sehen wir, dass der Endzeit oder diese Endzeitentwicklung, also besser gesagt die letzte Phase der Endzeit, weil Paulus sagt ja schon, wir sind in der Endzeit, ja, und das schon seit 2000 Jahren, aber diese letzte Phase der Endzeit ist eine Phase, wo es ja unter anderem eine Ruhe gibt, einen Schein Friede und Sicherheit, siehe 1. Thessaloniker 5, Vers 3, und dann wiederum alles auch mit einem Volk zu tun hat, der zurück ist im Land Israel. Und da dies eines sich erfüllt hat, Israel zurück im Land Israel, verstehen wir, dass seit der Rückführung Israels sind wir in der letzten Phase der Endzeit, wo aber auch noch diese sogenannte Friede und kein Gefahr eine Rolle spielen wird. In dieser Endzeitphase lesen wir auch in 1. Thessaloniker 5, 2. Thessaloniker 2 über eine Zeit der Abfall von der Wahrheit, Abfall von Gott. Eine Zeit, wo weltweite Gottlosigkeit, also besser gesagt, dass der Mensch sagt, es gibt keinen Gott, es braucht keinen Gott, der sogenannte Atheismus sehr stark sein wird. Und dieser, können wir sehr wohl sagen, ist heute gang und gäblich. In dieser endzeitlichen Entwicklung haben wir auch Täuschung durch eine Macht, der sogenannte Antichrist, der kommen wird. Diese ganze Entwicklung rund um den Antichrist wird schlussendlich dazu führen, wo wir den Drangsal Jakob sehen in Jeremia Kapitel 30, Daniel 12, Matthäus 24, wo es schlussendlich dazu kommt, parallel zu Gog und Magog, dass viele Mächte Israel angreifen werden, bis hin zu, dass man Jerusalem angreift. Dann kommt es aber schlussendlich zur Läuterung und Bekehrung, einen Überrest in Israel, wo Gott eingreift auf eine übernatürliche Art und Weise. Da lesen wir über kosmische Erschütterungen und dann kommt es schlussendlich Gericht über Gog und die Nationen mit ihm, aber auch Gericht über alle Nationen, die gegen Israel gehen werden. Und das sehen wir ja in Joel Kapitel 4. Da sehen wir, wie Gott sie bringen wird in Tal Jehoshaphat. In Offenbarung sehen wir, wie Gott sie bringen wird, diese Schlacht vom Harmageddon. Und wir müssen sehen, und da habe ich auch meine Meinung ein wenig revidiert, dass all diese Schlachten miteinander zu tun haben müssen. Wir probieren sie zu trennen, aber wenn wir sie zu trennen probieren, werden wir merken, irgendwie klappt es nicht. Sie haben dennoch miteinander zu tun. Wir wollen aber kurz sehen, was wer diese Macht ist, der kommen wird. Und ich möchte das im Voraus schon sagen, ja, es sind primär islamische Länder. Also heute islamische Länder. Wir reden da über Gog und Magog, wir kommen noch gerade dazu. Aber da müssen wir verstehen, und diese, wann ist er wichtig? Wann wird Gog und Magog das Land Israel angreifen? Ich habe euch schon gesagt, diese Phase von Ruhe, Friede und Sicherheit. Aber dann lesen wir in Ezekiel 38, wenn ihr Bibel dabei habt, dürft ihr es gerne öffnen. Wir haben diesen Ausdruck in der letzten Zeit, Vers 8 zum Beispiel. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen. Also in der letzten Zeit, wird auch erwähnt, jener Zeit. Also am Ende der Zeiten wirst du kommen. Jetzt müssen wir sehen, es gibt noch einmal eine Schlacht von Gog und Magog in Offenbarung Kapitel 20. Und dennoch, glaube ich, sind sie kein Paralleler oder nicht das gleiche Ereignis, weil Offenbarung 20 redet über eine Zeit nach der tausendjährigen Reich. Der Gesinnung wird der gleiche sein, Rebellion gegen Gott. Aber da in Ezekiel 38, in einer Zeit, wo das Land Israel wieder bevölkert wird durch ein Volk, das jüdische Volk. Ich lese weiter, nochmal Vers 8, ich lese weiter, dass dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, die die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Also ein Volk, das herausgeführt wurde von den Nationen. Wohin? In das Land Israel. Und das sehen wir schon in Ezekiel 36. Er prophezeit schon diesbezüglich. Ezekiel 37 redet auch über diese Tal voll trockener Gebeine. Und es sind ganz klar Reden auf, in Bezug auf das Volk Israel, der wieder zu Volk wird und zurückgeführt wird in das Land, welches Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Und wir haben in Vers 8 gelesen, das Land, das dem Schwert entkommend und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist. Das Schwert entkommen, ist es nicht der Zweite Weltkrieg, der Holocaust? 6 Millionen sind umgebracht. Ein Überrest ist entkommen. Und bis heute kämpft Israel um sein Überleben. Wir müssen verstehen, wenn die Feinde Israel heute ihre Waffen ablegen, dann haben wir morgen Friede. Wenn Israel heute ihre Waffe ablegt, dann haben wir morgen die Vernichtung Israels. Das ist ein kleiner Unterschied. Ja? Das muss uns vor Augen sein. Also Israel ist noch in diesem Kampf. Und dennoch sagt Ezekiel, sie wohnen in Sicherheit. Aber Achtung, dies parallel zu dies, was auch der Welt sagt. Friede, Friede und kein Gefahr. Weiter lesen wir Vers 11. Du wirst sagen, ich will hinaufziehen in das offene Land. Ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen. Sie wohnen ja alle ohne Mauern. Sie haben weder Riegel noch Tore. Jetzt sehen wir da, das Volk im Land Israel wohnt in Friede, in Ruhe, in Sicherheit. Jetzt können wir uns fragen, ja, ist dies heute der Fall? Sag mal so, jein. In gewisser Hinsicht schon und dann wiederum nicht. Fehlt noch etwas, damit sich dies erfüllt? Kann sehr wohl sein, dass wir noch nicht so weit sind in dieser Entwicklung hin zu Ezekiel 38, 39. Aber tatsächlich, wenn man in Israel gelebt hat, hat man sich immer sicher gefühlt. Also ich bezeuge es, ich war in Israel, bin aufgewachsen und auch meine Familie heute in Israel, die sagen, ja, wir müssen schon viel im Bunker, aber man fühlt sich dennoch sicher. Aber ich glaube, es muss noch mehr sein. Kann sein, dass diese ganze Entwicklung jetzt im Nahen Osten wirklich zu einer Phase kommt, wo die Menschen sagen, endlich Friede, Friede und kein Gefahr. Achtung, die Menschen sagen es. Das heißt nicht, dass es aber so ist. Okay, also wir sehen, eins haben wir definitiv. Ein Volk, das gesammelt worden ist, zurück in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Sie wohnen in gewisser Sicherheit. Wir haben noch mehr Verse, Vers 12 oder Kapitel 39, Vers 27 und 28 und so weiter. Zeithalber, nicht heute. Ja, aber ihr könnt nach Thun kommen, da werde ich es auch predigen. In Interlaken werde ich es auch predigen und dann könnt ihr eineinhalb Stunden den gesamten Vortrag hören. Okay, also wir sehen, dass wann? Am Ende der Zeit, dann, wenn die Menschen sagen, Friede, Friede und keine Gefahr, wo Israel in gewisser Sicherheit lebt. Eins haben wir heute definitiv. Israel ist zurück, versammelt aus allen Nationen, wie es da steht in Vers 8, dem Schwert entkommen. Okay, wer ist dann diese Macht, der kommen wird? Gog und Magog und die Kräfte mit ihm. Erstmal Gog. Wer Gog ist, wissen wir eigentlich nicht. Das Wort Gottes sagt uns nicht klar, wer Gog ist. Auf der einen Seite lesen wir, er wird kommen aus dem äußersten Norden. Interessant, aus dem äußersten Norden kam noch jemand anders. Der Teufel wollte sich auch dort setzen, siehe Jesaja 14. Es kann sein, dass Gog gar kein Mensch ist, sondern vielmehr eine dämonische Macht ist. Warum kann ich dies so behaupten? Wir sehen zum Beispiel in Daniel, wo Daniel betet und er bekommt eine Antwort, Daniel Kapitel, was ist das, 9. Er bekommt Antwort und dann sagt der, der ihm die Antwort gibt, der Fürst von Persien ist gegen mich gestanden. Also da sehen wir einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und auch Gog wird Fürst genannt. Und er wird nicht nur irgendein Fürst genannt, sondern, lass uns lesen, Vers 2. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, und ich lese an vom Schlachterübersetzung, den Fürsten von Rosh, Mesh und Tubal, und weissage gegen ihn. Das müssen wir sehen. Der Übersetzer hat da nicht so eine saubere Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wie es im Elberfelder ist, Luther, ich habe jetzt keinen Vergleich, ich habe ja eine hebräische Bibel. Und da können wir es auch anders verstehen, den Fürsten von Rosh können wir auch verstehen, den Fürst, und Rosh heißt was in Hebräisch? Haupt. Also der Hauptfürste von Mesh und Tubal. Und dann bekommt das Ganze ein anderes Verständnis. Ja, dass Gog, der aus dem Lande Magog, der Hauptfürst von Mesh und Tubal sein wird. Okay? Also, soweit zu Gog. Magog, jetzt werden mehrere Namen erwähnt und das sind oft die Söhne Jephets. Also Noah hat ja 3 Söhne gehabt, Sem, Cham und Jephet. Und interessanterweise, die Söhne Jephets werden hauptsächlich erwähnt. Und so auch das Gebiet, wo die Söhne Jephets angesiedelt haben und von denen Völker entstanden ist, sind heute hauptsächlich in der heutigen Türkei bis ins Kaukasus hinein und dann, wir können sagen, zwischen das Kaspische und Schwarze Meer, Kaspische Meer bis nach Pakistan. Das sind die Völker, die da erwähnt werden. Also wir haben Magog, wir haben Mesh, wir haben Tubal und all die Völker werden ja auch in anderer Stelle im Alten Testament erwähnt, hauptsächlich in 1. Mose Kapitel 10, Vers 2. Und dann haben wir also Magog, Mesh, Tubal und da wird eine Macht erwähnt, der uns sehr klar ist, Persien. Persien. Wir müssen verstehen, Persien steht für diese alte Weltmacht. Es ist eine der ältesten Völker, der heute noch existiert. Ja, das können nicht viele Völker über sich so behaupten. Eine alte Geschichte, sehr spannende Geschichte. Also Persien kommt vor und dann Kusch, Wo liegt Kusch? Südlich von Ägypten, also Sudan bis in die heutige Äthiopien. Und Put, das heutige Libyen. Das sind sehr wichtige Punkte. Wir haben gesehen, die Völker in der heutigen Türkei, bis nach Pakistan dann, Persien, Kusch und Put. Kusch, Sudan, spielt heute eine große Rolle. Put, Libyen, spielt heute eine Rolle. Weil wer ist es, der heute in Sudan und in Libyen einen großen Einfluss hat? Zwei Weltmachten, die eine Seite Türkei, die andere sind die Russen. Okay, jetzt habe ich die Russen aber immer noch nicht erwähnt, weil ich habe die Russen auch noch nicht gefunden in dieser Liste. Ich komme aber noch dazu. Und dann kommt Gomer, auch Gomer meist aus der Region, das heutige Türkei. Togorma ist aus Ost-Anatolien, aus Osttürkei, Armenien bis in den Südkaukasus. Diese Völker aus dieser Region. Und jetzt ist die Frage, wenn man diese ganze Allianz sehen. Wir sehen, wie Gott sagt, viele Völker mit dir. Also wir haben nur die Hauptvölker, die dabei sein werden. Der führende Macht ist aber Gog und Magog und die Völker mit ihm. Persien spielt eine Mitrolle, aber es ist nicht die führende Macht. Also so können wir sagen, Persien wird in gewisser Hinsicht seine Macht verlieren, welche sie heute sehr dominant hat. Jetzt ist die Frage, ja, was ist dann mit Russland? Warum reden alle über den Einmarsch Russland nach ins Israel? Wir haben sogar bei uns im Missionswerk mal ein Buch darüber gehabt. Ja? Die ältere Generation kann sich vielleicht noch erinnern. Ja? Das Buch haben wir nicht mehr, das hat unterschiedliche Gründe. Aber es wird tatsächlich über einen Feind von aus dem äußersten Norden gesprochen. Und wenn man das äußerste Norden heute nimmt, Israel und der Feind aus dem äußersten Norden, dann haben wir tatsächlich äußersten Norden von Israel aus, ist das heutige Russland. Und dennoch müssen wir in der biblischen Sprache bleiben. Ja, das äußerste Norden ist einfach weit entfernt von Israel. Und wir müssen verstehen, Jeremia sagt das sehr klar, der Feind kam immer aus dem Norden. Ja, wir haben Ägypter, die auch manchmal Feind Israels war. Aber die Feinde, Babylon, Persien, also Medo-Persien, die kamen von wo? Die sind östlich. Und dennoch beschreibt Jeremia, sie kommen aus dem Norden. Warum? Keiner würde über die Wüste marschieren, sondern man ist dieses fruchtbare Land, der Euphrat und der Tigris entlang und dann kam man vom Norden ins Land Israel hinein. Das waren auch die Griechen so, die Römer, die kamen vom Westen über Norden ins Land hinein. Also alle Feinde marschierten über Norden ins Land Israel hinein. Also das Ausdruck äußerste Norden, wir können es eventuell auf Russland auslegen. Aber wir müssen verstehen, dass diese Auslegung, dass es Russland ist, eigentlich durch ein Wortspiel kam. Man nahm das Wort Mesch und Tubal und man sagt, ja, Mesch ist ähnlich wie Moskau und Tubal ähnlich wie Tobolsk. Aber das ist nicht so ganz seriös. Ja, da würde ich sagen, passt auf mit solcher Art Wörterspiel. Ich weiß, das war früher sehr stark in und dennoch müssen wir da aufpassen. Aber es geht um eine Allianz von Ländern aus dem Norden. Eine Allianz von Ländern, die aus dem heutigen, von unserer Sicht aus heute, primär islamisch geprägt sind. Ich komme noch kurz zurück auf Russland, keine Angst. Okay. Aber wir sehen, dass sie nicht alle Mächte, wo da eine Rolle spielen, biblisch. Wir lesen noch in Kapitel 38, Vers 13 über Saba, Dedan, Tarsis und ihre jungen Löwen und die Inseln. Das sind solche, die dann sagen, die eigentlich diese Macht vom Norden dagegen stehen und sagen, was soll das, was du da machst? Kommst du zu plündern? Also wir sehen, es ist unter anderem auch ein Wirtschaftskrieg. Ich glaube, ein Wirtschaftskrieg und ein Religionskrieg. Kommen wir noch kurz dazu, warum auch ein Religionskrieg. Also, wer sind diese Mächte? Saba, Dedan, Tarsis und ihre jungen Löwen und die Inseln. Das sind unter anderem Länder auch aus der Region der Mittelmeer. Die einen sagen bis nach Spanien, Tarsis. Die anderen, aber Saba und Dedan, Entschuldigung, haben mehr, sind Länder aus dem südlich von Israel heute. Und was ist südlich von Israel heute? Da haben wir tatsächlich die Saudi-Arabien, die Emiratstaaten und so weiter. Und interessant zu sehen, einfach so nebenbei, diese Entwicklung der letzten 40 Tage, wo wir sehen, dass diese Länder auch angegriffen wurden von Iran aus. Und anstatt, dass diese Länder jetzt gegen Israel sind, verstehen sie umso mehr, wie ein starker Verbündeter ihnen wichtig ist. Und siehe da, sie spielen eine sekundäre Rolle tatsächlich in diesem zukünftigen Kampf, der kommen wird. Okay, gehen wir weiter. Wir sehen, Gog und Magog wird kommen. Und diese Armee, der kommen wird, wird sehr groß sein. Vers 15 lesen wir, Kapitel 38, ja, du wirst von deinem Ort heran herkommen. Und interessant, da steht, diese ganze Armee kommt vom äußersten Norden. Jetzt müssen wir sehen, ja, wenn diese ganze Armee vom äußersten Norden kommt, dann ist es nicht primär Russland allein, sondern es ist einfach diese ganze Allianz. Sie wird sich da nördlich von Israel sammeln und dann auf Israel marschieren. Interessant, ein Land wird nicht erwähnt, der auch nördlich von Israel ist, und das ist Syrien. Eventuell hat Syrien nicht einen Teil damit zu tun, eventuell aber schon, wenn wir Jesaja noch sehen, was über Damaskus kommen sollte. Also wir sehen, in der Endzeit haben wir ganz viele Ereignisse, die eine Rolle spielen. Und Gog und Magog ist nur ein Teil von diesen endzeitlichen Kämpfen, die stattfinden werden. Okay, und diese Armee, Vers 15, ja, du wirst kommen von deinem Ort, aus dem äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, eine große Menge und ein mächtiges Herr. Und dieser Herr wird weiterhin auch noch beschrieben. Jetzt, die eine Ausleger sagt, seht ihr, das ist ein Beweis, dass wir in einer Zeit leben, wo diese ganze, was wir durch die Industrialisierung haben, nicht mehr haben, sondern die Armee werden wieder auf Pferde marschieren. Für mich ist das ein wenig unseriös, es so auszulegen, weil Ezekiel beschreibt aus seiner Sicht eine Armee, der marschieren kann. Ezekiel kannte weder Flugzeug noch Panzer noch Artillerie und so weiter und so fort und sicher keine Drohne. Ja, das kannte er alles nicht. Aber er wusste, wie eine Armee aussieht, der top ausgerüstet ist. Und so eine Armee beschreibt er auch. Eine Armee der damaligen Zeit top ausgerüstet. Ja, es gibt solche, die sagen, diese Schlacht wird am Ende der Trübsal stattfinden und deshalb wird keine Armee mehr stattfinden und sie werden wieder eine primitive Armee haben. Aber auch dies ist nicht unproblematisch, weil für eine Armee in dieser Größe braucht es x 100.000 Pferde. Von wo holt man so viele Pferde? Ist unmöglich. Ja. Also einfach, dass man dies in Relation sieht. Also, wir sehen Ezekiel 38, diese Armee, der beschrieben wird, der sich sammeln wird mit ein primärem Ziel, Israel zu vernichten. Das Land zu plündern. Und das lesen wir in Vers 10. An jenem Tag werden Gedanken in deinem Herzen aufsteigen. Vers 11. Ich will gegen das Land offene Ortschaften heraufziehen. Vers 12. Um Beute zu machen und Raub zu rauben. Bist du gekommen? Und dann wird gefragt, bist du gekommen, um Beute zu machen? Also wir sehen, dieser endzeitliche Kampf wird auch ein geistlicher Kampf sein. Aber da müssen wir ein wichtiges Prinzip sehen in diesem gesamten endzeitlichen Ereignis. Weil Christen haben oft das Gefühl, Gott verliert die Kontrolle. Das sehen wir an uns Christen, indem wir oft so ängstlich sind, indem wir uns so oft Sorgen machen. Ja, manchmal verständlich, dass wir uns Sorgen machen. Und dennoch ist dieser Punkt, dass Gott alles unter Kontrolle hat, für uns ein Trost. Wir haben ja gerade Ostern gehabt. Das Kreuz von Golgatha sah als ein Ort der Kontrollverlust. Und dennoch hat Gott alles unter Kontrolle gehabt. Es musste doch alles so geschehen. Und der Gott, der alles unter Kontrolle hat, der hat uns so sehr liebt. Der ist mit uns und für uns. Und dies müssen wir uns einschärfen, Geschwister. Einschärfen. Warum bin ich da so kritisch? Wir müssen nur Corona zurückblicken. Und viele Christen waren da in regelrechter Panikmodus. Und man fragte, wo ist noch der Gottvertrauen da? Wo ist noch dieses Vertrauen? Gott hat alles unter Kontrolle. Egal was kommt, egal wie es geschieht, wir haben einen, der uns nie alleine lässt. Und so sehen wir das auch da in Ezekiel, dass Gott meint, er handelt aus eigener Ziele und Motivation. Aber wir lesen ganz was anderes, Vers 4. Und das ist ganz krass, was da steht. Ich will dich herumlenken und will dir Haken in deinen Kniebacken legen. Also Kinnbacken legen. Du kannst gar nicht anders. Du kannst nicht anders. Und da sehen wir, Gott hat alles unter Kontrolle. Ja, wenn wir zurück zum Kreuz von Golgatha blicken. Auch Judas war schlussendlich ein Werkzeug in Gottes Hand. Jetzt denken vielleicht ein oder andere, ja, da kommt er ja gar nicht anders. Achtung, Petrus hat Jesus genauso verleugnet. Er hat ihn so krass verleugnet, dass er schwört, dass er Jesus nicht kennt. Er hat auch geflucht, so lesen wir. Also ganz krass, wie es da steht. Aber dann weinte er bitterlich und tut Buße. Und ich bin überzeugt, auch ein Judas konnte Buße tun. Tat er aber nicht. Das ist der kleine Unterschied. Und so auch da lesen wir, wie Gott ihm herumlenken wird. In Vers 16 lesen wir, 38 Vers 16, und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will. Zur letzten Zeit wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde dich heraufkommen lassen. Aber was steht da? Mein Volk Israel und mein Land. Also, egal wie wir politisch zu Israel stehen, pro, contra, ich weiß nicht, wie eure einzelnen Meinungen sind, aber wir müssen einsehen, dieser Kampf ist ein Kampf schlussendlich, wo es um das Volk Israel geht, der Gott nennt mein Volk. Und wir müssen verstehen, in dieser Phase ist dieses Volk noch gottlos. Das ist, was viele Christen, die Israel ablehnen, nicht verstehen. Gott führt ein gottloses Volk zurück. Ja, sie sind nicht ohne Gott, weil Gott ja sie führt. Und diese Erkenntnis von Christus, der wird kommen dann, wenn sie sein werden in dem Land, der Gott ihnen gegeben hat. Aber wann? Wenn sie unter Bedrängnis kommen. Und da haben wir Sacharja Kapitel 12 als Ergänzung. Kapitel 13, Kapitel 14. All dies gehört zusammen zu einem globalen Ereignis, der dann sein wird. Okay? Man kann es nicht ganz voneinander trennen. Sie gehören dennoch zusammen. Und da lesen wir nochmal, ich werde herumlenken, was hat er gesagt? Mein Volk, mein Land. Und dann kommt es, Gott wird sie bringen und Gott hat mit allem ein Ziel. Also erst lesen wir, Gott vernichtet Gog. Gott vernichtet Gog. Vers 18, da lesen wir, es soll aber zu jener Zeit geschehen, zu der Zeit, wenn Gog gegen das Land Israel heranzieht, spricht Gott, der Herr, dass mir das Zornfeuer in mein Angesicht steigen wird. Und wie wird Gott dann reagieren? Und viele beschreiben dieses Ereignis als eine Art atomarer Krieg. Ich lehne diese Theorie ab, weil es ist Gott, der handelt. Es ist Gott, der handelt. Und wir lesen Vers 22. Und ich will ihn richten mit Pest und mit Blut, einen überschwemmenden Regen und Hagelsteine, Feuer und Schwefel will ich regnen lassen auf ihn und auf seinen Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. Also es wird eine große Katastrophe kommen über diese ganze Herr, der sich auf den Berge Israel, das heißt, sie sind schon im Land drin und außerhalb Israel, die sich versammelt, um diese jüdische Nation zu vernichten. Aber wie wird Gott sie vernichten? Wir lesen die Verse vorher auch darüber. Und das ist wichtig. Wenn wir über Pest reden, Blut, Regen, Hagelsteine, ja sogar Feuer. Was erinnert uns, welches Gericht in der Vergangenheit? Zwei Art Gerichte. Gott hat Israel schon mal befreit aus Ägypten. Und 10 Plagen kamen über Ägypten. Auf ähnliche Weise wird Gott auch diese Armee, also diese Mächte vernichten. Und dann haben wir noch ein anderes Gericht, der über Sodom und Gomorra kam. Mit Schwefel und Feuer. Also es braucht kein atomarer Krieg. Es ist Gott, der handelt auf übernatürliche Art und Weise. Das ist einfach wichtig, dass es uns vor Auge ist. Kapitel 39, da wird ja über das Gleiche noch geredet, mehr im Detail. Vers 4 lesen wir, auf den Bergen Israel sollst du fallen, samt alle deinen Kriegsscharen und allen Völkern, die bei dir sind. Dort will ich den Raubvögeln aller Gattungen und den wilden Tieren des Feldes zur Speise geben. Ich will dich geben. Jetzt müssen wir sehen, so viele Raubvögel gibt es gar nicht. Ja, wir sind in einer Zeit, wo es kaum noch wilde Tiere in Israel gibt. Ja, es gibt Menschen, die sehr wild sind, aber keine wilden Tiere. Ja, und ja, das muss und da sehen wir, er spricht in einer Bildsprache, zum zeigen, wie groß der Fall dieser Armee sein wird. Wie groß der Fall von Gog sein wird. Ja, Gott vernichtet Gog, das sehen wir auch noch in Vers 12, auch in Vers 9 von Hesekiel. Es wird beschrieben, wie sie fallen. Aber jetzt müssen wir sehen, das Ganze hat ein Ziel. Man fragt sich schon, warum dieser ganze Krieg und Kriegsgeschrei. Und da kommen zwei Arten, wie Gott sich offenbart. Gott ist ein heiliger Gott, ein gnädiger Gott, ein geduldiger Gott. Und sogar dieser gesamte Krieg wird sich schlussendlich enden in Gnade. Schlussendlich. Aber da Gott ein heiliger Gott ist, ein geduldiger Gott ist, aber er ist auch der Gott Zebaoth, ist er auch der Gott, der richtet. Wenn es etwas gibt, was Gott nicht teilt, ist seine Ehre. So sagt uns das Wort Gottes. Wenn Gott etwas hasst, dann ist es Sünde. Genau darum haben wir das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha zeigt, wie sehr Gott Sünde hasst und wie sehr er uns Menschen liebt. Aber in dieser Zeit, wo die Gottlosigkeit immer größer wird, die Frage nach Gott praktisch verschwindet, wird Gott durchs Gericht handeln. Und das Gesamte hat ein Ziel. Vers 16 lesen wir von Kapitel 38. Ich lese ab der Mitte dieser Vers. Wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse, damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde. Also das Gesamte hat ein Ziel. Die Völker sollen erkennen, es gibt ein lebendiger Gott, ein wahrer Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Vers 23, so will ich mich groß und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor den Augen vieler Völker. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Also dieser Handel an den Nationen ist auch ein Gnadehandel. Ja, diese ganze Zorn und Gericht, der kommen wird, wird schlussendlich die Menschen dazu bringen, dass sie merken, es gibt dennoch ein Gott. Und es ist der eine Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Vers 7 lesen wir, und ich werde, von Kapitel 39, und ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Das ist wichtig. Es geht um die Nationen, aber es geht auch um Israel. Auch Israel muss zur Bekehrung geführt werden. Auch sie müssen erkennen, dass sie durchbohrt haben. Ich lese weiter. Und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen. Was heute geschieht in unserer Kultur, ist eine Entweihung von Gottes Name. Das ist der Abfall. Und Geschwister, es geschieht leider auch in der Kirche, auch in den Gemeinden, auch in der Gemeinde. Das müssen wir ernst nehmen. Es geschieht aber auch in unserem persönlichen Leben. Wir sind berufen, abgesondert zu leben. Abgesondert heißt, heilig zu leben. Abgesondert für Gott. Und so oft ist überall der Welt, auch in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, der Abfall ist nicht nur draußen, der ist oft auch so nah bei uns, leider. Aber da kommt der Moment, wo Gott seinen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und das ist wichtig. Wann wird der Zeit sein, wo sein Name nicht mehr entweiht wird? Das tausendjährige Reich. Und so sehen wir, diese Schlacht von Gog und Magog ist eine Schlacht, wo schlussendlich in diese Zeit das tausendjährige Reich hineinführen wird. Weil wir sehen auch, dass 7 Monate lang wird man das Land reinigen. Ja, sagen wir mal Groß-Israel wahrscheinlich. Reinigen von allen Toten, die da sind. 7 Monate lang. Und das ist ein biblisches Prinzip, ein orientalisches Prinzip. Die Leiche dürfen nicht einfach herumliegen. Das Land muss gereinigt werden für den König. Also nochmal Vers 7. Und ich werde meinem heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Und ich werde meinem heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich, der Herr, der Heilige in Israel bin. Sie werden wem erkennen? Der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Wir können noch jetzt Vers 21 und 22 lesen. Machen wir jetzt nicht, zeithalber. Jetzt wollen wir ganz kurz diese ganze Ereignis, wo wir in Jesaja 38, 39 sehen, mit dieser ganzen Allianz kurz auf uns einordnen. Endzeitlich einordnen. Auf der Zeit, wo dieser ganze Kampf redet. Also erstens haben wir gesehen, Israel ist wieder im Land. Also diese Bedingung ist erfüllt. Es wird eine gewisse Sicherheit vorhanden sein. Ob dies jetzt schon da ist, das können wir jetzt noch diskutieren. Es kann gut sein, aber dass es jetzt zu einer Art längerer Zeit von Ruhe und Friede kommt, wo das, und so länger es Ruhe und Friede gibt, wird das Fragen nach Gott noch mehr verschwinden. Und dann kommt diese feindliche Koalition Gog und Magog mit seinen Mächten. Und wir haben die Länder gesehen. Türkei, Iran, Libyen und dies bis nach Pakistan hinein, eventuell auch mit Russland. Und das wird, und da wird es jetzt wirklich aktuell. Interessant zu sehen, Türkei nach dem Ersten Weltkrieg verliert sie ihre Macht. Sie wird aber später dann eine gewisse Macht wieder bekommen. Sie wird ein Teil der NATO. Und Türkei ist heute der größte Armee Europas. Das muss uns einfach vor Augen sein. Ja. In Türkei lagern die USA Atomwaffen. Das ist in Incirlik. Türkei ruft, ähnlich wie Iran, ein bisschen moderater, auch zur Vernichtung des Staates Israel. Bis vor kurzem hat Israel noch sehr gute Wirtschaftsverträge gehabt mit Türkei. Viele Import kam aus Türkei. Das ist jetzt vorbei. Jetzt kommt das meiste aus Griechenland. Und dort jetzt in diesen Konflikt ruft, ich glaube, das war der Außenminister Türkei, hat gesagt, wir sind bereit, 400.000 Soldaten zu opfern, um El-Quds, also Jerusalem, zu befreien. Also da sieht man den eigentlichen Geist, der in diese heutige regierende Macht in der Türkei ist. Achtung, nur weil die Regierung so ist, heißt nicht, dass alle Türken so sind. Da müssen wir sehr aufpassen, Geschwister. Auch in der Türkei gibt es eine kleine Minderheit von Gläubigen. Und dennoch, Türkei war die Wiege des Christentums. Und sie wurde durch den Schwert zu einem islamisches Land. Heute Morgen hat Erdogan wieder richtig gewettert gegen Israel. Unter anderem, dieses Land muss man vernichten. Pakistan wird ja als Vermittler gesehen, mittlerweile sind die Gespräche gescheitert, aber sie wird als Vermittler gesehen zwischen Iran und den USA. Es war der pakistanische Außenminister vor 3 Tagen, der hat gesagt, wenn wir Frieden wollen, muss dieses Land Israel weg. Und die sind Vermittler für Frieden. Ja, einfach, dass uns das vor Augen sein, was da in dieser Region alles geschieht. Ich habe euch gesagt, Libyen, dass der Sturz Muammar Gaddafi war eigentlich sehr fragwürdig, weil dann kam der Bürgerkrieg und durch den Bürgerkrieg befindet sich der Land heute noch im Bürgerkrieg. Aber fremde Mächte kommen hinein, sei es die Türkei, sei es Russland. Genau das Gleiche geschieht auch in Sudan. Und das erklärt wiederum, wie diese Länder schlussendlich ein Teil dieser Koalition wird, der schlussendlich Israel angreift. Aber ich möchte voraussagen, Geschwister, es kann bald kommen, es kann aber auch noch in 20, 30, 40, 50 Jahren kommen. Ich weiß, das gefällt uns nicht immer, weil wir hoffen, der Herr kommt bald. Und wisst ihr was? Der Herr kommt bald, aber in seiner Zeit. Weil was ist 1000 Jahre für den Herr? Wie ein Tag. Für uns gilt aber heute und jetzt treu zu bleiben. Weil Ezekiel 38, 39 ist auch eine Lektion für uns. Es wird nicht einfach so im Wort Gottes geschrieben. Weil im Wort Gottes, da steht ja, Vers 17 zum Beispiel, Kapitel 38, so spricht Gott der Herr, bist du nicht der, von dem ich vor Zeiten geredet habe? Also die Propheten haben schon vor langer Zeit über dich prophezeit, dass du kommen wirst. Und wenn dies einen Tag erfüllen wird, dann wird jeder erkennen, Gott hat es vorausgesagt und siehe, es erfüllt sich vor unsere Augen. Aber ich wage mal zu sagen, nehmen wir an, wie wir erleben es. Ich glaube, wir sind dann nicht mehr da. Aber nehmen wir an, wir erleben es dennoch. Werden viele Christen auch dann nicht erkennen, dass es Gott ist, der am Handeln ist. Warum sage ich sowas? Das Volk Israel gesammelt aus allen Nationen. Wie durch ein Wunder. Ezekiel 36 und 37 erfüllen sich teils vor unseren Augen. Eine Bedingung für eine endzeitliche Entwicklung ist da. Und dennoch sagen so viele Christen, und dieser Gedanke wird immer stärker, Gott hat kein, also Israel hat keinen Platz mehr vor Gott. Die Gemeinde hat Israel ersetzt, ganz ersetzt. Ja, in gewisser Hinsicht wurde Israel auf Seite gesetzt. Aber jetzt ist Israel wieder da. Als gottlose Nation. Es muss so sein, so steht es in der Bibel. Aber ich befürchte, dass viele Christen, weil sie ein offensichtliches Ereignis nicht erkennen, was im Wort Gottes nicht nur einmal gesagt wird, sondern x-fach, sie auch andere Ereignisse nicht erkennen, auch nicht der Abfall der Endzeit. Sondern umgekehrt, wahrscheinlich werden viele Christen sich sogar den Abfall anpassen. passen. Sie passen sich den Weltlauf an. Jetzt für uns, wir sehen ein Ziel des Angriffs. Und ich möchte nochmal Vers 23 lesen. So will ich mich groß und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor den Augen vieler Völker. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn sie erkennen, dass der Gott Abraham, Isaac und Jakob der Herr ist, dann wird es auch ihre schlussendliche Bekehrung sein. Die Nationen, der Überrest, der übrig bleibt, wird ins tausendjährige Reich hineinkommen. Ja, ich weiß, parallel gibt es noch andere Ereignisse. Tal Jehoshaphat, Harmageddon. Aber ich glaube, das hat alles mit dem gleichen Ereignis zu tun. Gott wird ein islamisches Bündnis aus dem Norden bringen, der Israel angreift. Parallel haben wir aber noch den Antichrist, der auch noch einen Groll hat gegen Israel. Und Gott wird auch diese Armee bringen. Und schlussendlich diese ganze, also die mehrere Koalitionen, wo gegen Israel kämpfen werden, wird Gott vernichten. Mit einem Ziel. Dass Israel endlich erkennt, wer ihr Erlöser ist. Jeshua. Und dass die Nationen erkennen, wer der einzige wahre Gott ist. Der Islam heute ist der antichristlichste Religion der Erde. Warum sage ich Antichrist? Ja, auch es gibt viele antichristliche Religionen. Aber der Islam sagt, sie glauben an Jesus. Aber sie glauben an einen anderen Jesus, nicht als der Ewige, nicht als der, der Schöpfer Himmel und Erde ist, nicht der, der Mensch geworden ist, der Sohn Gottes, der am Kreuz von Golgatha starb. Der Islam lernt, dass er nicht starb. Ein anderer ist für ihn gestorben. Er ist nicht gestorben und auferstanden. Keine Erlösung ist da. Es ist eine von vielen Religionen. Aber wir müssen sehen, diese Religion hat sehr viel Macht heute. Und diese Allianz aus dem Norden, ich habe auch gesagt, ich werde noch Russland erwähnen, ja, das habe ich vergessen, tatsächlich die Russen spielen eine Rolle in der heutigen Allianz mit Iran, mit der Türkei, im Sudan und in Libyen. Auch da sind die Russen. Was aber noch nicht primär heißt, dass sie tatsächlich die führende Kraft werden, diese Allianz der Israel angreifen. Weil diese Allianz wird primär aus einer islamischen Ideologie kommen. Und diese Vokabular Israel anzugreifen, ist heute sehr stark in der islamischen Welt. Also vor allem die aus dem Norden. Ja? Die aus dem Süden, interessanterweise, suchen Frieden. Also vieles passt und dennoch sind wir noch nicht so weit. Aber wenn wir diese ganze Chaos sehen, ich weiß, die Benzinpreise tun uns weh, ja. Vor allem die wollen ein Fahrzeug haben, die wollen ein E-Auto haben, ja, seid gesegnet jetzt, ja. Okay, schön für euch. Aber der Punkt ist, das soll uns keine Sorgen machen. Sondern wir, umso mehr, wenn Bedrängnis kommt, wenn Unsicherheit kommt, haben wir eine Verantwortung, Sicherheit zu vermitteln. Tun wir es aber auch? So oft tun wir es nicht. Die Zeichen der Zeit zu sehen, ohne in Panik zu raten. Weil wenn du in Panik ratst, dann hast du wahrscheinlich ein falsches Verständnis von deinem Herr, Heiland und Erlöser, Jesus Christus. Also ein falsches Verständnis. Ja, er ist der, der alles unter Kontrolle hat. Lesen wir Vers 21 und 22 zum Schluss. Von Ezekiel 39. Und ich will meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern erweisen. Und alle Heidenvölker sollen mein Gericht sehen, das ich gehalten habe. Und meine Hand, die ich sie an sie gelegt habe. Und das Haus Israel soll erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin. Von diesem Tag an und künftig. Das Das nationale Bekehrung Israel wird dann stattfinden. Dies, was wir auch in Römer 11, Vers 26 lesen. Der Überrest Israel wird sich dann bekehren. Und wann wird dies geschehen? Da kommt noch ein Teil dieser Puzzle, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Vieles spielt jetzt gerade eine Rolle. Vieles ist sich am Bewegen. Und dennoch, Geschwister, wissen wir nicht, wie weit es ist. Für uns gilt, nüchtern zu bleiben und aufblicken. Der Herr kommt bald. Aber nicht nur aufblicken, weil wir aufblicken, das heute und jetzt benutzen. Das ist die einzige rettende Botschaft, an eine verlorene Welt zu verkündigen. Ja, wir erkennen, die Zeit ist nicht mehr lang. Der Herr kommt bald. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für dein Wort, welches du uns gegeben hast. Danke, dass wir es forschen dürfen. Auch wenn wir teilweise noch stückweise verstehen, sehen wir immer mehr das Gesamtbild. Immer mehr erfüllt sich, immer mehr zeigt sich. Und Herr, wir sehen, auf diese Welt kommt noch ein großes Bedrängnis. Über Israel kommt ein Bedrängnis. Es wird keine einfache Zeit sein. Und der primäre Grund ist, die Nationen, wo Gott nicht mehr suchen, und Israel, der dich noch nicht erkannt hat, dich, Herr Jesus. Und dennoch erkennen wir, Herr, wir leben immer noch in der Gnadezeit. Und solange es noch Gnadezeit ist, Herr, gib uns Kraft, Mut, diese einzige rettende Botschaft zu leben und zu verkündigen, in die Nationen zu gehen, solange es noch Tag ist. Weil es kommt ein Tag, wo keiner mehr wirken kann. Und so danken wir, Herr, dass wir wissen, du bist mit uns und für uns. Und wir erinnern uns, warum wir Sicherheit haben, welche Zuversicht wir haben und welche Hoffnung wir haben, welche keine Kraft dieser Welt uns wegnehmen kann, weil du, Herr Jesus, es da am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hast. Und dafür sagen wir Danke. Amen.